Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond. Ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Heute haben wir das Thema Transition. Und da wir ein neuroimmunologischer Podcast sind, haben wir als Thema die neuroimmunologische Erkrankung Myasthenia gravis. Transition bezeichnet die Phase, in der Kinder und Jugendliche dann überführt werden in die Erwachsenenneurologie. Und das bedeutet viele Herausforderungen für die Behandler, aber auch für die Patientinnen und Patienten. Es geht heute um das Wie, Wann und Was, das heißt, wie kann Transition gelingen, wann ist der richtige Zeitpunkt und was sind die Aspekte aus Sicht der unterschiedlichen Fachdisziplinen, die es zu beachten gilt. Dafür haben wir ein Modellprojekt in Essen, das Essener Transitionsmodell, und da haben wir die Protagonisten heute als Expertinnen und Experten, und das ist zum einen Frau Professor Ulrike Schara-Schmidt, sie ist leitende Ärztin der Kinderneurologie sowie stellvertretende Direktorin der Klinik für Kinderheilkunde. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und danke, dass ich dabei sein darf.
Frau Schara-Schmidt, sind Sie Neurologin oder Kinderärztin oder beides?
Ich bin Kinderärztin und Kinderneurologin.
Aus der Erwachsenenneurologie haben wir Herrn Professor Hagenacker. Er ist leitender Oberarzt sowie Leiter der neuromuskulären Ambulanz an der Klinik für Neurologie. Herzlich willkommen.
Ja, willkommen. Ich freue mich, hier zu sein.
Jetzt erste Frage, wenn ich mal nach Essen komme, jetzt habe ich ja zwei Essenexperten auch. Wo muss ich unbedingt hingehen, Herr Hagenacker? Und Frau Schara-Schmidt, wohin muss ich zum Essen gehen, wenn ich nach Essen komme?
Ja, ganz unbedingt wird man sich das Weltkulturerbe Zeche-Zollverein anschauen müssen. Da gibt es wirklich viel zu sehen.
Zum Essen würde ich ein italienisches Restaurant in Kettwig bevorzugen.
Also gut, weiß ich Bescheid, wenn ich einmal nach Essen komme und mir Ihr Modell angucke. Und das ist ja das Thema heute. Die Myasthenia gravis ist ja eine schon seltene Erkrankung. Im Kinder- und Jugendalter ist es, glaube ich, eine sehr seltene Erkrankung. Wie viele Patienten sehen Sie so in der Jugendphase?
Mit der autoimmunen Myasthenia gravis behandeln wir aktuell 25 Patienten. Die sind alt von einem Jahr bis hin zu eben kurz vor Transition im Jugendalter. Mit dem Myasthenensyndrom, die jetzt ja nicht unter die autoimmune Kausalität fallen, gibt es so ungefähr 50 bis 60 Patienten, die wir betreuen.
Was ist die besondere Herausforderung bei der kindlichen Myasthenia gravis? Gibt es da etwas, was anders ist als bei den Erwachsenen?
Na, die Kinder haben ja häufiger in Anführungsstrichen nur eine okuläre Form. Da muss man schon genauer hingucken, um zu sehen, ist das etwas, was im tageszeitlichen Verlauf schwankt? Ist das etwas, was nach Belastung mehr wird? Ist das etwas, was wirklich auf die Augen begrenzt bleibt? Und Sie können natürlich auch manchmal gar nicht so deutlich die Ptose zeigen, sondern laufen vor Dingen vor. In der Anamnese kann das ein bisschen unspezifischer sein. Wenn die Kinder älter werden und dann auch eine generalisierte Form, also generalisierte Muskelschwäche zeigen, ist es immer wichtig, von anderen muskulären Erkrankungen abzugrenzen und dann auch zu gucken, ob diese tageszeitliche Schwankung, sprich, wird es mehr nach Belastung, wird es nach Ruhephasen wieder besser, dass man das herausarbeitet. Und gerade bei den Kleinen, so in den ersten 2-3 Jahren, muss man immer auch die genetisch bedingten Myasthenensyndrome berücksichtigen, weil es ja eine komplett andere therapeutische Option dann auch ist.
Wenn man jetzt keine genetische Form hat, behandelt man diese Kinder genauso wie Erwachsene?
Nein, schon allein deswegen nicht, weil wir die Medikamente, die Erwachsene haben, gar nicht zugelassen haben für dieses Kindesalter. Aber im Anfängen ist es schon so, dass wir, wenn wir finden, dass es eben eine autoimmune, antikörperbedingte Myasthenia gravis ist, dann ist es etwas, wo wir mit den Wirkstoffen Pyridoxigminosteroide genauso anfangen. Und dann muss man gucken, was noch gebraucht wird. Die Kinder haben nicht selten auch dadurch schon eine wieder Normalisierung, sodass wir dann warten können, bis andere Immunsuppressiva da sind, also auch eingesetzt werden müssen. Aber grundsätzlich ist der Start gleich.
Wenn Sie jetzt sehen, sozusagen Ihr Kind oder der jugendliche Patient geht so langsam in Richtung Transition, ja. Was ist da so die besondere Herausforderung in der Vorphase? Sie müssen das ja bestimmt vorbereiten.
Ja, also einmal ist es natürlich die Phase, der ja dann häufig zeitlich überlappend mit der Pubertät. Das ist etwas, was grundsätzlich nochmal wichtig ist zu adressieren. Dann ist es eben auch nochmal eine Diskussion mit Eltern, aber auch mit den Patienten. Und dann muss man dafür auch ein Bewusstsein schaffen, dass das keine Erkrankung ist, die in einem halben Jahr vorbei ist oder in der Regel, sondern dass es länger dauert und überhaupt eine Transition in die Erwachsenenmedizin notwendig macht. Und dann ist es so, dass wir haben Flyer vorbereitet, wo die sich mal selber auch nochmal die Patienten Gedanken machen können. Und ich betone die Patienten, nicht die Eltern. dass sie also auch Eigenverantwortung übernehmen und dass sie sich überlegen, wenn ich jetzt in die Erwachsenenwelt irgendwann gehe in die Medizin, was sind wichtige Dinge, die ich dann auch besprechen möchte? Und man muss erstmal Bewusstsein schaffen. Das kann mal mit 12 beginnen, dass wir diese Gespräche führen. Das kann aber auch mal mit 14 und 16 Jahren Diskussionspunkt sein. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange wir die Patienten dann schon kennen.
Das heißt also, dass die Kinder und Jugendlichen so ab diesem Alter langsam anfangen, selber ihre Erkrankung quasi in die Hand zu nehmen und nicht die Eltern mehr das Wort führen.
So ist das Ziel, das nicht immer erreicht, aber das ist das Ziel, was wir mit den Patienten erarbeiten möchten und natürlich auch mit den Eltern, dass so ein bisschen so ein Rollentausch stattfindet und der nicht eben mit 17 Jahren und 11 Monaten, sondern schon eher. Und natürlich ist es auch in der Kinder- und Jugendmedizin, vor allem in der Jugendmedizin so, dass wir grundsätzlich mit den Patienten dann mehr reden.
Jetzt gucken Sie ja, Hagenacker, so ein bisschen aus der Erwachsenenecke auf diese Patientinnen und Patienten, die auf Sie zukommen. Was ist für Sie so ein wichtiger Punkt, eine wichtige Herausforderung, wenn Sie quasi die Kinder und Jugendlichen kommen sehen?
Ja, vor allem das Vertrauen aufrechtzuerhalten in die Behandlung, denn wir sprechen ja hier über Kinder und Jugendliche, die schon viele Jahre erkrankt sind, auch in ganz entscheidenden Lebensphasen, die sie vielleicht auch in ihrer Entwicklung ein Stück weit so im sozialen Setting mitunter zurückgeworfen haben und natürlich vielleicht auch schon eine gewisse Therapieschwere und Ähnliches hinter sich gebracht haben. Und dann brauchen halt diese Jugendlichen das Gefühl, dass wenn sie eben ins Erwachsenenalter übergehen, auch der Erwachsenenbehandler die gleiche Expertise hat und sich auch mit dieser seltenen Erkrankung eben weiterhin auskennt und auch das, was bisher eben an Therapieangebot da war, an der Stelle auch fortgeführt werden kann, ohne dass sie das Gefühl haben, dass sie jetzt ein Stück weit zurückgeworfen werden.
Und jetzt mal ganz praktisch, also Sie beide treffen ja dann irgendwann aufeinander mit einer Patientin und einem Patienten. Wann entscheidet man, wann Sie jetzt beide da zusammenkommen? Ist das das Alter oder ist das der individuelle Krankheitsverlauf?
Also wir haben ja schon seit längerem so eine Transitionssprechstunde installiert, wo wir an bestimmten Tagen in der Woche die Patienten, egal mit welcher Erkrankung, aber eben auch mit der Myasthenia gravis, sehen, die jetzt zwischen 17 und 18 Jahre alt sind. Oder kann auch 16,5 sein oder können auch 17,5 sein. Aber in diesem Zeitfenster und dann versuchen wir zweimal einen Termin anzubieten, wo sowohl Kinderneurologin oder Kinderneurologe als auch der Erwachsenenneurologe da ist. Da sind.
Und sitzen Sie da zusammen in einem Zimmer?
Ja,
und
genau, mit der Familie, mit dem Patienten oder mit der Patientin und man stellt sich vor, man spricht auch an, das, was der Sinn dieser gemeinsamen Vorstellung ist und bespricht Themen und kann aber auch selber mal sein, dass man erstmal so das Gespräch als Kinderneurologe führt, aber dann immer wieder auch guckt, dass die Kommunikation in die andere Richtung auch geht. Und das ist so ein bisschen herantastend anfangs, aber dann wird das auch austauschen. Beim zweiten Mal wird es nochmal deutlicher, wo auch dann die Gesprächsführung ein bisschen mehr in die Neurologie geht. Und dann ist der nächste Termin dann in der Neurologie.
Das heißt, Sie sehen die Patientinnen und Patienten zwei-, dreimal noch zusammen und dann ist Ende, dann sind Sie raus.
Dann sind wir in der Regel raus und in der Neurologie gehen die. Die Patienten sind häufig so lange bei uns, dass sie uns mal wieder besuchen kommen, wenn sie sowieso schon auf dem Campus sind. Aber die führende, behandelnde Disziplin ist die Neurologie. Ja, und da muss man auch an manchen Stellen strikt sein, ne?
Herr Hagenacker, klappt das immer oder haben Sie ja auch schon Patienten verloren, die dann sagen, nee, es war ja bei der Frau Schara-Schmidt schön, aber jetzt so in der Erwachsenenneurologie fühle ich mich einfach nicht wohl?
Ja, also das gibt's schon, dass das eine Weile braucht, denn sagen wir mal, die Patienten selbst sind nicht unbedingt immer so skeptisch, aber je nachdem, wie die familiäre Konstellation ist, kann es manchmal ein bisschen schwerer werden mit den Eltern. Denn es ist schon so, und das haben wir auch untereinander abgesprochen, dass sozusagen je mehr es in die Erwachsenenmedizin dann rübergeht, desto mehr ist ja der Patient unser primärer Adressat. Und das mache ich dann auch ganz bewusst, dass ich das Gespräch von vornherein mit dem Patientenführer und die Eltern sind zwar natürlich dann gerne noch mit dabei, aber so ein bisschen kleiner oder ein bisschen weiter sind sie dann schon außen vor und das ist manchmal so, dass sich dann manche ein bisschen übergangen fühlen. Die Patienten selber finden das häufig gar nicht so schlimm, weil sie natürlich das auch irgendwie als Selbstbestärkung erleben, dass sozusagen auf einmal nicht mehr Mama und Papa alles entscheiden und die primären Ansprechpartner sind, sondern sie auf einmal selbst gefragt werden und das mit ein bisschen breiterem Kreuz beantworten dürfen und dann merkt man aber auch schon so in der Interaktion, wenn man dann mit allen gemeinsam spricht, dass es auch da dann so eine gewisse Disharmonie gibt und dass da auch da eine gewisse Abnabelung erst stattfinden muss. Und manche finden es super und andere fragen wirklich dann nochmal zurück bei Frau Schara-Schmidt, na, ist das denn wirklich alles richtig so? Das haben wir schon, aber das wissen wir dann untereinander auch einzuschätzen.
Und jetzt so gerade im Alter von 16, 17 Jahren sind ja viele Themen, auch intime Themen und so, die eine große Rolle spielen. Räumen Sie die meistens noch ab, Frau Schara-Schmidt, oder überlassen Sie die dann in Hagenacker?
Also sagen wir mal so, wir versuchen die schon noch abzuräumen. Ich glaube aber, dass wir sie adressieren, dass wir das auch besprechen. Das ist aber oft so, dass sie dann nochmal thematisiert werden. Ne? Und dann haben wir manchmal den Vorteil, dass wir ja schon so ein paar Jahre den Patienten kennen. Es gibt selten da mal die Fälle, wo dann auch die Jugendlichen sagen, also sie möchten doch jetzt mal, dass die Eltern den Raum verlassen. Und dann gibt es mal Gespräche zur Sexualität und so. Das ist alles, ist aber nicht häufig. Man muss bestimmte Dinge versuchen, so indirekt zu ebnen, dass sie das auch ansprechen, weil es sie beschäftigt. Es beschäftigt sie auch Familiengründung, Kinderwunsch. Es beschäftigt sie Studium, Arbeit, Führerschein und solche Dinge. Das sind auch alles Themen. Die werden relativ adressiert, ja. Aber so Sexualität ist schon auch ein Punkt, das ist sehr, das versuchen wir schon auch, aber ich glaube nicht, dass wir sie abschließend abhandeln können, sondern dass sie dann noch mitgetragen werden in die Erwachsenenmedizin und dann vielleicht mal ein bisschen Pause entsteht, weil man dann wieder neues Vertrauen schaffen muss, aber in der Regel ist das ja nicht erst mit 18 der Fall, ne? Das kommt ja schon eher vor.
Sehen Sie das auch so, Herr Hagenacker? Ist das auch so Ihre Erfahrung?
Ja, absolut. Es ist schon so, dass ich das so ein bisschen entwickelt im Verlauf, ja, und auch vielleicht viele Themen, so wie Familienplanung und Ähnliches, für die Eltern des Betreffenden gar nicht so sehr so ein primäres Thema sind. Die denken an die Kinder, aber nicht so sehr an die Enkel, aber die Kinder denken halt eben an die eigenen Kinder. Und man muss das Thema dann häufig nochmal aktualisieren. Und dann kriegt man doch manchmal auch das Feedback, dass sich viele damit noch gar nicht so richtig beschäftigt haben oder von vornherein vielleicht den Gedanken hatten, ich bin chronisch krank und mit all den Medikamenten kann ich das sowieso alles nicht. Ja. Und das dann nochmal aufzufrischen und zu aktualisieren und zu sagen, dass bestimmte Themen jetzt überhaupt erstmal konkret angesprochen werden, das muss man dann nochmal machen. Aber es ist nicht die Regel, aber die Fälle gibt es dann doch immer mal wieder vereinzelt.
Jetzt ist ja so, wenn die Kinder in dieser Übergang oder Jugendlichen in der Übergangsphase sind, haben ja häufig noch pubertäre Dinge auch eine Rolle. Gibt es auch manchmal so eine Anti-Haltung, dass die mit ihrer Krankheit eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen und alles absetzen? Oder einfach nicht mehr weitermachen wollen, so wie bisher? Ich weiß nicht, wer von Ihnen da das mehr erlebt.
Ja, Pubertät ist ja hoffentlich oft schon vor dem 18. Vorbei wissen wir nicht, aber angefangen. Man muss schon sagen, ja klar kriegen wir das mit. Ne? Und wenn die Kinder krank geworden sind, bevor sie in die Pubertät kommen, ist das oft, dann haben sie schon auch damit zu kämpfen, aber schwierig ist, wenn die Kinder so mit 14, 15 erkranken, ihr gesamtes Leben schon geplant haben in ihrer Sichtweise und dann kommt eine Erkrankung, die sie ja mitunter ziemlich von den Füßen holt, dann ist es nicht so sehr rebellisch, dann ist es eher so deprimierend, ne, wie sie sich dann befinden. Und da müssen wir auch schon immer intervenieren und gucken, dass da auch Hilfestellung ist. Also da sind sie schon auch selber deutlich betroffen, geben das aber auch mehr, wenn man mit ihnen alleine spricht zum Gespräch. Ne? Den Eltern wollen sie oft keine zusätzlichen Sorgen machen. Also wenn die in der Pubertät erkranken, was ja mit einer Myasthenie keine Seltenheit ist bei den Juvenilen, dann ist es oft sehr, sehr schwierig, weil die dann wirklich mit ihren ganzen Lebensplanungen von jetzt auf gleich über den Haufen geworfen werden. Und dann dauert es. Und dann wird das auch nicht mit Übergang in die Erwachsenensprechstunde fertig erledigt sein.
Sehen Sie es auch, Herr Hagenacker?
Ja, die Interaktion mit den Eltern, das ist dann häufig noch, dass man merkt, dass da ein gewisser Konflikt auch innerhalb zwischen Eltern und eben betroffenem Kind halt ist, dass viele dann ja junge Erwachsene vielleicht auch die eine oder andere Therapieentscheidung selbst treffen möchten oder auch mal, wie das dann so ist, eine unvernünftige Entscheidung treffen möchten und können. Und dass ich das dann mittrage und sage, naja, der Betreffende entscheidet das hier selber und die Eltern da vielleicht eine andere Vorstellung haben oder sich viel mehr wünschen, dass ich vielleicht den Patienten auch überzeuge von der Idee, die dann die vermeintlich besser oder andere ist, das führt auch manchmal ein bisschen zu Reibung.
Ja, stimmt. Ja.
Jetzt haben Sie da ja wirklich ein Vorzeigemodell. Wenn ich jetzt nicht gerade in Essen eine Myasthenie habe, sondern in irgendeiner anderen Stadt, gibt es sowas eigentlich überall, wo Universitätskliniken sind oder sind Sie schon da herausragend? Und wenn es das nicht gibt, was würden Sie mir raten, Herr Hagenacker?
Ja, also es gibt strukturierte Transitionskonzepte, wie das Berliner Transitionsmodell zum Beispiel, die sozusagen sind mehr eine eigene Institution, wenn man so will. Die versuchen halt, die Informationen vom Jugendbehandler dann an den Erwachsenenbehandler weiterzugeben. Das funktioniert für viele Bereiche ganz gut, allerdings halt eben nicht für alle. Aber im Wesentlichen ist es halt ein Spiel der Protagonisten. Ja? Also man muss wirklich auf beiden Seiten Leute haben, die das wollen, und Behandlerinnen und Behandler haben, die sich dafür interessieren. Und da haben wir natürlich hier schon eine gewisse Stellung und eine gewisse Position, dass wir da aufeinander getroffen sind und sagen, wir wollen sowohl diese Erkrankungsbilder behandeln, als auch die Patientenversorgung hier so weiterführen, wie das angedacht ist. Und das ist schon etwas, obwohl vielleicht viele darüber reden, dann doch vom einen oder anderen Standort wissen, dass es da einfach von der Umsetzung schwierig ist. Mal fehlt der eine Partner, mal fehlt der andere und manchmal fehlt auch das Institutionelle dazwischen, wie halt gewisse Dinge da überhaupt abbildbar sind.
Und wo sehen Sie die Zukunft? Ist diese Prozesse, wie Sie es machen, ist das ein expandierendes Thema, wo wir hoffen, dass es das dann irgendwann in jeder größeren Stadt gibt? Oder bleiben Sie so ein Alleinstellungsmerkmal, weil Sie woanders einfach keine Fans für dieses Thema finden? Ne?
So ganz ist es ja auch nicht. Wir haben ja schon auch gemeinsam in Treffen unser Modell vorgestellt und an anderen Standorten dafür Bewusstsein geschaffen und unterstützt, dass das da auch etabliert wird. Aber wie gesagt, das ist... Ja, es ist vielleicht nicht so immer 1:1, aber wir sehen schon, dass da eine bestimmte Bewegung ist, dass da was passiert. Und ich denke schon, dass das so weitergeführt werden sollte, oder wir denken schon, dass es so weitergeführt werden sollte, weil es vom Konzept her auch gut ist. Und wir hoffen aber, dass sich das flächendeckender weiter ausgestaltet. Und aus der Kinderneurologie sprechend denke ich, dass wir sie mehr und mehr brauchen, weil wir in der Pädiatrie, weil auch in der Neuropädiatrie zunehmend Medikamente haben, die einfach dafür sorgen, dass Lebenserwartung und Lebensqualität besser sind und bleiben.
Herr Hagenacker, Sie haben noch ein Wort als Abschlusswort.
Ja, genau. Das ist der Punkt. Ne? Also über die Myasthenie hinaus werden ja viele der neuromuskulären Erkrankungen zunehmend behandelbarer. Über Gentherapie und Ähnliches haben wir ja auch häufiger schon an anderer Stelle gesprochen. Das heißt, viele Erkrankungsbilder werden wir als erwachsene Neurologen dann überhaupt erst mal sehen, ja, die das bisher nicht erreicht haben und dann auch noch in einem anderen Zustand. Plus eben auch die Folgen der Therapien. Was aus diesen Therapien wird, wissen wir ja teilweise gar nicht. Am Beispiel der SMA sehen wir dann die ersten Patienten in 13, 14, 15 Jahren, die so früh behandelt worden sind. Und da wissen wir ja noch gar nicht, was uns da erwartet. Und daher ist es wichtig, und ich denke, das macht da eine zunehmende Bedeutung der Transition, vornehmlich für die neuromuskulären Erkrankungen auch aus.
Frau Schauschmidt, ist das nicht was Tolles eigentlich, was Sie auch befriedigt, weil man sagt, man macht jetzt da wirklich ein Konzept, was die Menschen einfach trägt über viele, viele Jahre und Jahrzehnte?
Das ist es, so ist es auch. Und das ist ja auch unser beider Motor, das zu machen und die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass es was Wichtiges ist und dass man das für die Patientenversorgung sieht. Und ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich lerne enorm viel durch die Interaktion und durch das Miteinander.
Sie sehen, das ist für mich ein ganz gelungenes Beispiel, einmal des Miteinanders, aber auch einmal ein Thema hier vorgestellt zu haben, was ich vor 3-4 Jahren auch gar nicht kannte. Das heißt, wir sind auch hier in einem Transitionsprozess, muss man wirklich sagen, dass wir lernen, dass solche Prozesse strukturiert gehören. Und ich glaube, viele Kinder und Jugendliche waren früher mit ihren Erkrankungen verloren, wenn sie in quasi die Erwachsenenphase übergingen. Deswegen kann man so ein Modell wie Ihres gar nicht genug hervorheben, vorstellen und auch dafür Werbung machen, dass sich andere anschließen, Ähnliches zu tun. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie mir das so sympathisch und so lebensnah und so motivierend erklärt haben, worum es geht bei der Transition der Myasthenia gravis und anderer neuromuskulärer Erkrankungen. Ich darf mich fürs Zuhören bei allen bedanken, die heute dabei waren, und ich möchte Sie ermutigen, wir haben noch viele, viele Podcasts zum Thema Neuroimmunologie. Bleiben Sie dabei und seien Sie das nächste Mal wieder unser Gast bei Let's Talk Neuro. Vielen Dank.
Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.